Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Hallo zusammen. Heute sprechen wir mit Elisabeth Strobel. Frau Strobel ist seit 2009 Vorsitzende des Verbands der Bürgerenergiegenossenschaften in Baden-Württemberg. Der Verband zählt 72 Bürgerenergiegenossenschaften und über 19.500 Mitglieder. Also, da ist ganz schön was los in Sachen Energiegenossenschaft in Baden-Württemberg. Und Frau Strobel, für ihr 30-jährigen Verdienste gab es jetzt 2022 sogar die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württembergs. Also, wohlverdient. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was sie so umtreibt in Sachen Bürgerenergiegenossenschaften. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Klein. Ich bin sehr gerne gekommen.
Dann schauen wir doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal von oben ein bisschen drauf. Was genau ist denn eine Bürgerenergiegenossenschaft?
Eine Bürgerenergiegenossenschaft, wie der Name bereits sagt, die Rechtsform der Genossenschaft. Viele kennen die Rechtsform der Genossenschaft aus dem Bankenwesen, Volksbanken, Raiffeisenbanken. Damals, als diese Initiative gegründet wurde von Schulze Delitzsch, war ja die Intention dahinter, was einer alleine nicht erreicht, das können viele gemeinsam erreichen. Und diesen Gedanken haben die Energiegenossenschaften wieder aufgenommen und haben sich deswegen zusammengeschlossen, juristische, natürliche Personen, die sich in der Rechtsform der Genossenschaft zusammenschließen, um einfach gemeinsam Ideen, Projekte zu entwickeln, die einer allein unter Umständen eben nicht entwickeln kann. Also die Rechtsform der Genossenschaft bietet so viele Möglichkeiten, so viele Vorteile. Deswegen gab es eben auch diese Renaissance seit 2008, 2009, die Gründung von so vielen Energiegenossenschaften bei uns in Baden-Württemberg.
Sie haben schon gerade ein bisschen zurückgeblickt und natürlich interessiert uns das schon. Wie hat sich denn diese Form der Organisation in den letzten Jahren entwickelt? Also sowohl natürlich quantitativ, also gibt es heute deutlich mehr Bürgerenergiegenossenschaften als früher, aber auch qualitativ. Würden Sie sagen, gibt es da Unterschiede zu früher?
Also wenn wir nochmal zurückschauen. Die große Welle war 2008, 2009 bis circa 2012. Sicherlich mitgeschuldet dem EEG damals. Es haben sehr viele, die Gründung sehr vieler Energiegenossenschaften erfolgt aufgrund von Photovoltaikanlagen auf häufig kommunalen Dächern. Das heißt, damals haben wir Energiegenossenschaft in fast jeder Kommune gegründet. Also sowohl bei uns im Oberschwäbischen, hier bei uns in Baden-Württemberg. Jeder wollte seine eigene Energiegenossenschaft haben, wollte auf den eigenen kommunalen Dächern die PV-Anlagen und der Mehrwert sollte bei den eigenen Bürgern landen, also monetär wie eben auch ideell. Das hat sich dann abgeflacht. EEG wurde zurückgefahren. Wir haben deutlich weniger Gründungswillige gehabt. Inzwischen, die letzten 2-3 Jahre, steigt es wieder an. Und auf Ihre Frage, quantitativ und qualitativ, ja, ein Unterschied. Die Gründungswelle, die wir im Moment haben, hat den Fokus auf größeren Projekten. Wir starten häufig mit kleinen PV-Anlagen nach wie vor, um eben eigenoperativ tätig zu sein in unserer Energiegenossenschaft. Aber der Gedanke, große Anlagen, Beteiligung in Windparks oder große Freiflächen-PV-Anlagen zu bauen und zu betreiben, das ist heute eigentlich schon ein Schwerpunkt. Insofern quantitativ deutlich weniger, da dafür in der Intensität qualitativ größer, anspruchsvoller, bis hin zu Quartierslösungen. Also da tut sich einiges in den letzten Jahren bei den Energiegenossenschaften.
Super spannend. Wenn ich jetzt bei so einer Bürgerenergiegenossenschaft mich engagieren wollen würde, auf was für Menschen würde ich da treffen? Da gibt es ja bestimmt ganz unterschiedliche Profile, die da sich einbringen.
Also wir treffen sicherlich Menschen, die einfach eine gute Kapitalanlage suchen. Ja, weil es die letzten 2, 3 Jahre zwar nicht mehr ganz so aufgrund des Kapitalmarktes, der da doch so ein bisschen anders unterwegs war. Jetzt wird es wieder mehr. Also diese Gruppe an Menschen gibt es mit Sicherheit, aber da können wir Regularien schaffen in der Satzung, um diese Gruppe nicht zu groß werden zu lassen. Ansonsten treffen Sie auf Menschen wie mich, die Familie haben, die sagen, wir haben eine Verantwortung, wir müssen aufpassen, wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder, wir wollen, dass diese nächsten Generationen genauso lebens- und liebenswerte Erde haben, um sie zu bewohnen, wie wir sie jetzt haben. Das gleich gute Leben, wie wir es jetzt haben, sollen auch die nächsten Generationen. Und dann gibt es ja natürlich auch die Gruppe derer, die technikaffin sind, die das großartig finden, jetzt einfach mal eine Quartierslösung in der eigenen Kommune zu planen, mit der Kommune, mit Netzbetreibern, mit Energieversorgern zusammen zu sein. Wir wollen vor Ort Energiezukunft gestalten. Wir wollen hier ganz klar Punkte auch setzen. Wir wollen Leuchtturmprojekte realisieren. Die anderen sollen sehen, wir schaffen hier bei uns in der Kommune was oder im Kreis, wenn wir kreisweite Energiegenossenschaften, sodass andere sehen da, wir müssen etwas tun. Also ich denke, das sind so die drei Gruppierungen, die Sie treffen werden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, Frau Klein, wenn Sie Interesse hätten.
Also das klingt ja wirklich nach einer spannenden Mischung. Haben Sie denn den Eindruck, wenn Sie da jetzt sich umschauen, dass die Genossenschaften auch die Leute mitnehmen, die vielleicht vorher ein bisschen kritisch oder ein bisschen misstrauischer auf das Thema erneuerbare Energien geschaut haben, also insgesamt tatsächlich dann auch zu mehr Akzeptanz beitragen?
Auf alle Fälle. Also das ist mein Reden, mein Credo, die ganzen Jahre, lasst uns so früh wie möglich bei einem Projekt, das aufgesetzt werden soll, die Beteiligung der Bürgerschaft in der Rechts- und der Genossenschaft anbieten und die auch mit begleiten, diesen Weg. Weil ganz ehrlich, und das ist nicht nur bei uns in Oberschwaben so, das ist überall so und da nicht nur in Baden-Württemberg, im Moment, wo ich eben monetär mich auch beteilige an meinem Projekt. Das heißt, ich habe einen monetären Vorteil, wenn das Projekt realisiert wird, dann stört mich das Windrad, das hier 700 Meter von meinem Grundstück entfernt steht, schon deutlich weniger, wenn es sich dreht, weil ich weiß, ich verdiene da damit Geld. Also hier können wir wirklich Akzeptanz schaffen und das hat sich schon vielerorts gezeigt, dass da sehr, sehr viel funktioniert. Und für mein Gefühl setzen wir dieses Instrument immer noch zu wenig ein. Also wenn ich jetzt dran denke, auch der Netzausbau, das ist ja ein Thema, das uns wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt, das kommen muss. Da glaube ich auch, da sollten wir noch viel früher starten, die Menschen die positiven Menschen an den Tisch zu drücken und die sehen, die vielleicht nicht ganz so positiv sind. Einfach mal ein bisschen ruhig stellen zu können.
Sie haben es schon angesprochen, natürlich begegnen Sie auch den kursierenden Fehlinformationen, aber auch Mythen rund um die Energiewende. Wenn Ihnen das als Mitglied einer Genossenschaft auch begegnet, wie gehen Sie damit um? Haben Sie da gute Erfahrungen gesammelt, auch mit dem, sage ich mal, Austausch auf Augenhöhe vielleicht, der in der Genossenschaft ja eher vielleicht möglich ist als, sage ich mal, mit einem anonymen Projektierer? Was ist so Ihr Eindruck? Was können Genossenschaften da besser oder anders machen?
Genossenschaften sind lokal, regional verankert. Das heißt, die Player einer Genossenschaft, die Vorstände, die Aufsichtsräte kommen aus der Region, kommen aus der Kommune, man kennt sie. Also das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt von Genossenschaften. Sprich, ich gehe einkaufen, ich treffe den Vorstand morgen beim Bäcker und dann sage ich, du, wie läuft denn das Projekt jetzt? Kommt er endlich mal vorwärts und so weiter. Den Projektierer treffe ich nicht. Bei einem Projektierer, wenn er jetzt hier bei uns in der Region verankert ist, dann sehe ich das noch eher möglich, diese Akzeptanz und auch die Identifikation auf Augenhöhe, die Diskussion. Bei Projektierern, die tatsächlich nur kommen, sage ich mal, das Projekt realisieren, die im Gemeinderat einmal auftauchen, vorstellen, sich die Flächen schon gesichert haben und sich um die Bürgerschaft nicht kümmern, das wird schwierig. Also Genossenschaft ist tatsächlich auf Augenhöhe. Wir haben den großen Charme der Genossenschaft. Jeder hat eine Stimme, unabhängig davon, wie viele Anteile er gezeichnet hat. Auch daran sehen Sie schon, dass wir wirklich auf Augenhöhe mit jedem Mitglied diskutieren in den Versammlungen. Es erhält auch keiner mehr Stimmkarten, nur weil er eben mehr Anteile gezeichnet hat, fragt niemand danach, wie viele Anteile haben Sie gezeichnet, wenn Sie zur Tür reinkommen, sondern Sie kriegen eine Stimmkarte und diskutieren mit allen gleichberechtigt. Und das macht natürlich dann, das hat schon einen Charme. Also wir haben eben nicht diese Gewalten, die Machtverteilung wie in der GmbH, Co. KG, wo ich eben entsprechende Anteile eben auch das Stimmrecht habe.
Wie darf ich mir das vorstellen? Wie entstehen denn diese Bürgergenossenschaften? Gibt es da Stellen, an die man sich wendet, wenn man interessiert daran ist, etwas Entsprechendes zu gründen? Oder gibt es da schon vorhandene andere Strukturen, die dann vor Ort dann auch das initiieren? Vielleicht steigen wir mal so ein bisschen in diese Praxis ein. Geben Sie uns mal so einen Kurs durch die Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft.
Wenn Sie sich zurückerinnern, wir hatten ja sehr viel 2002, 2005, 2007 diese Agenda-Arbeitskreise. Da gab es auf größeren kommunalen Einheiten diese auch Energie-Agenda-Arbeitskreise. Das war häufig ein Nukleus zu sagen, jawohl, da kann eine Energiegenossenschaft draus entstehen. Im Moment entstehen Energiegenossenschaften häufig aus der Erfahrung der letzten Jahre, dauerlicherweise der Ukraine-Krieg. Wir haben gemerkt, halt stopp, da passiert etwas, diese Abhängigkeit, wir müssen hier vor Ort etwas gestalten, wir müssen etwas tun. Oder aber auch, wir wollen einfach zum Energieerzeuger, zur Energiewende werden. Es finden sich ein paar Menschen zusammen, entweder aus dem Agenda-Arbeitskreis, aus einer aktiven Gruppe oder aus dem Gemeinderat heraus, die sagen, hier wollen wir etwas verändern. Die gehen dann entweder auf mich, auf den Verband zu und sagen, wie sieht denn das aus, was müssen wir denn tun, oder dann auf den großen Prüfungsverband, den wir hier in Baden-Württemberg. Wir unterstützen, wir liefern, was man braucht, um eine Genossenschaft zu gründen, einfach mal eine Satzung, die sogenannte Mustersatzung. Wir kommen vor Ort, wir sprechen mit den Leuten, wir machen ihnen klar, was ein Vorstand zu tun hat, was ein Aufsichtsrat zu tun hat. Wir erklären ihnen die drei Gremien, die es gibt in einer Genossenschaft. Mitgliederversammlung, Vorstand, Aufsichtsrat. Wir erklären ihnen die Aufgaben dieser. Wir erklären ihnen, wie ein Projekt zu realisieren ist. Wir erklären ihnen, wie die Gründungsprüfung erfolgt, bis hin zur Eintragung im Genossenschaftsregister. Und dann ziehen wir als Verband uns so ein bisschen zurück, weil dann die Projektrealisierung beginnt. Und da sind sie ganz ehrlich, da sind die Genossenschaften meistens selber groß da. Deswegen machen sie es ja, weil sie da eben die entsprechende Kompetenz haben, im Vorstand und Aufsichtsrat. Sie sollten nur dieses Genossenschaftsrecht, das nicht ganz einfach ist, das Genossenschaftsgesetz. Aber wie gesagt, dafür sind wir ja dann da, um hier zu begleiten.
Und braucht es Ihrer Erfahrung nach da auch sehr spezielle Expertise? Also braucht es da mindestens mal einen Ingenieur oder auch einen Jurist oder einen BWLer, der die Finanzierung absichert? Oder funktioniert das eigentlich auch, sage ich mal, mit anderen Hintergründen und es ist eigentlich von den Strukturen her schon so eingependelt und die Zusammenarbeiten so, dass man diese Expertisen gar nicht so spezifisch in der Genossenschaft selbst braucht, sondern bei denen, die das, die dann im Endeffekt bauen. Also wie darf ich mir das vorstellen?
Also wir brauchen auf alle Fälle die Fachkompetenz im Vorstand und Aufsichtsrat. Wir brauchen sie sowohl im kaufmännischen wie im technischen Bereich, in beiden Gremien. Das wird auch bei der Gründungsprüfung, also bei der Prüfung, ob wir eine Genossenschaft eintragen dürfen, wird das abgefordert. Hier werden die Lebensläufe der Vorstände und der Aufsichtsräte angefordert. Und hier muss nachgewiesen werden, haben wir kaufmännisch und haben wir technische Kompetenzen. Wir brauchen genauso begeisterte Bürgerinnen und Bürger, die eine Mitgliederverwaltung, die PR machen, die einfach nur, sage ich mal, Informationen, die Veranstaltungen planen. Das ist genauso wichtig. Ist aber an der Stelle der ersten Phase der Gründungsprüfung noch nicht gründungsrelevant. Hier sind wirklich die beiden Kompetenzfelder relevant. Die Frage im nächsten Step ist dann, warum gründen wir eine Energiegenossenschaft? Haben wir eigene Projekte, große Projekte? Dann brauchen wir natürlich umso mehr Kompetenz. Oder sagen wir beteiligen uns an einem Windpark, an einer Freiflächen-PV-Anlage. Diese Beteiligung wird ja häufig erst realisiert, wenn das Projekt ans Netz geht. Sodass wir hier natürlich auch kaufmännische Kompetenz brauchen. Die Verträge müssen geprüft werden. Das Miteinander muss definiert werden mit dem Projektierer und dem Betreiber. Aber das operative Betreiben ist dann eben beim Unternehmen und nicht bei der Genossenschaft. Also wichtig ist immer, sich klar zu machen, mit einer Genossenschaft gründen wir ein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind verpflichtet, hier schwarze Zahlen zu schreiben. Wir sind nicht gemeinnützig, wir schreiben keine Spendenbescheinigungen, sondern wir gründen ein Wirtschaftsunternehmen.
Super spannend. Das heißt also, da gibt es dann schon auch wirklich auch eine Struktur an Partnern, mit der man dann auch in der technischen Umsetzung auch arbeitet, die dann aber auch, wo die finanzielle Verantwortung dann trotzdem bei der Genossenschaft gemonitort und gesteuert werden muss. Also das klingt durchaus so, als kann man auch einiges lernen, wenn man sich in so einer Genossenschaft engagiert. Sind das Ehrenämter oder sind das tatsächlich Leute, die dann auch wirklich nur Gründungsinitiativen von Genossenschaften dann hauptberuflich machen? Also wie darf ich mir das vorstellen?
Also wenn wir nochmal kurz zurückspulen, Frau Klein, es ist schon so, dass wir die lokale, die regionale Verankerung haben. Sprich, wir haben also jetzt in Baden-Württemberg zumindest keine Player, die also durch das Land reisen und sagen, so, ich mache jetzt mal für 2 Jahre euren Vorstand und gründe mit euch eine Genossenschaft und dann gehe ich wieder. Also das funktioniert nicht, da sind wir auch in der Akzeptanz weg und so weiter. Also ich brauche die Player vor Ort tatsächlich. Ich brauche sie dann oder andersrum, es ist dann natürlich eben die Frage, die Kompetenz in der Genossenschaft zu haben, ja, um unter Umständen eben diese Partnerschaft zu leben mit dem Betreiber, oder dann eben wirkliche Kompetenz zu haben, weil ich sage, okay, wir sind jetzt so groß, wir gehen auch schon in Richtung Hauptamt, wir stellen schon Leute ein, das haben wir auch einige Genossenschaften zu Baden-Württemberg, die das nicht mehr im reinen Ehrenamt machen, weil sie sagen, die Anlagen, die werden so groß, inzwischen die Projekte so groß, das ist einfach nicht mehr leistbar. Also da haben wir die ganze Bandbreite in Baden-Württemberg.
Also das ist natürlich wirklich auch schon, das zeugt auch für den Erfolg dieser Unternehmensform, dass man da wirklich mittlerweile auch in so komplexere Strukturen auch reingehen kann und da wirklich Leute sogar mittlerweile anstellt, weil die Projekte eine Dimension haben, die sonst gar nicht stemmbar wäre. Wenn Sie jetzt in andere Bundesländer schauen, würden Sie sagen, ist Baden-Württemberg der Vorreiter oder gibt es da auch andere Bundesländer, wo ähnliche Quantität und Qualität an Initiativen vorhanden ist?
Also wer sicherlich ähnlich unterwegs ist wie mir, ist Rheinland-Pfalz. Aber die sind auch gut, haben viele Energiegenossenschaften, sind auch sehr strukturiert unterwegs, wie wir hier auch in Baden-Württemberg. Was in Rheinland-Pfalz sicher nicht so ausgeprägt vorhanden ist, ist die Unterstützung aus der Landesregierung heraus. Wir haben jetzt hier in Baden-Württemberg den zweiten Bereich der PEA, die PEA Erneuerbare, mit der Frau Professor Hoffmann an der Spitze, wo sehr viel Unterstützung auch fließt in die Energiegenossenschaften hinein. Also insofern ist Baden-Württemberg sicherlich ein Leuchtturmbundesland in Deutschland, was auch die Förderung und das Engagement für Bürgerenergiegenossenschaften auf Landesebene.
Und sind Sie da im regelmäßigen Austausch? Also versucht man da auch so ein bisschen über die Bundesländer hinweg sich zu unterstützen und da auch Lernerfahrung zu teilen? Oder ist das schon was wirklich sehr regional, lokal isoliert dort funktioniert?
Also ich gestehe Ihnen, dadurch, dass wir das auch bei uns ja im Verband im Ehrenamt machen, sind wir schon auf das Land Baden-Württemberg lokalisiert. Was es natürlich in großen Stile gibt, das ist auf Ebene der Prüfungsverbände oder des Prüfungsverbandes des Großen Baden-Württemberg. Die sind natürlich vernetzt mit den anderen Prüfungsverbänden oder den Prüfungsverbänden der anderen Bundesländer. Die haben auch eine Stelle in Berlin sitzen. Da funktioniert das. Wir bespielen unsere Themen auf Landesebene und wenn wir tatsächlich große Themen haben, dann ist es ganz erfreulich, dass aufgrund der Vielzahl der Energiegenossenschaften immer irgendjemand einen Kontakt in den Bundestag hat, sodass wir auch da unsere Themen platzieren können, wenn es um interessante Entwürfe oder dergleichen geht.
Jetzt haben Sie es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was wären denn Ihre Wünsche an die Politik auf Landes-, aber auch Bundesebene? Gibt es etwas, was Ihnen das Leben als Bürgergenossenschaften einfacher machen würde?
Ja, wir haben da ein paar Themen, die uns tatsächlich unter den Nägeln. Wir haben seit 2 Jahren die Idee entwickelt, hier bei uns im Verband mit meinen Vorstandskollegen zu sagen, boah, wir bräuchten eigentlich eine Struktur in Baden-Württemberg, oder eine Genossenschaft, eine Landesgenossenschaft, die vorhanden ist, Projekte realisiert, wenn wir vor Ort keine Genossenschaft gründen können. Wir erleben hier eine Veränderung, kennen Sie sicher auch, Frau Klein, dass grundsätzlich die Gesellschaft nicht mehr so in so einem hohen Maße bereit ist, in ein Ehrenamt zu gehen. Projektbezogen, ja, es hilft jeder mal, sage ich mal, sich um die Wasserkraftanlage zu kümmern, aber Vorstand der BEG zu machen oder Aufsichtsrat der BEG zu machen, ist ein ganz anderes Thema. Wo, das will man dann vielleicht doch. Wir warum Akzeptanz zu schaffen vor Ort, wenn ein Großprojekt stattfinden soll, wir die Menschen beteiligen wollen vor Ort, die aber nicht bereit sind, eine Genossenschaft zu gründen, haben wir so ein Modell entwickelt. Wir haben das so Sachen BEG Land mal genannt, wohl wissen, dass das ein Arbeitstitel ist. Aber einfach zu sagen, hier bräuchten wir, glaube ich, nochmal eine Struktur, um tatsächlich Tempo auf die Straße zu bringen. Wir machen jetzt gerade einige Agri-PV-Geschichten, spannende Projekte. Wir haben hier bei uns im Kreis eins mit einem Biohof und Freilandhuhnhaltung. Und Sie wissen, oder sicherlich, wenn ich eine Freilandhaltung habe, bei Hühnern brauchen pro Huhn 3 Quadratmeter Grund und Boden. Sonst gilt das eben nicht als zertifizieren. Auch da wiederum wohl wissend, dass die Hühner aber nicht so weit weg von ihrem Stall gehen. Aber ich muss die Fläche eben nachweisen, um eben die Zertifizierung zu bekommen. Also gehen wir jetzt her, machen eine große Freiflächen-PV-Anlage, so eine Win-Win-Situation. Der Landwirt kann noch den Strom nutzen und hat eben den Nachweis, dass er die Fläche zur Verfügung hat. Und da müssen wir einen Bebauungsplan machen. Und wir sagen, könnte man an der Stelle nicht auf Landesebene sagen, das ist eine Agri-PV, das ist die Situation. Der Landwirt will, dass es ist auf seinem Grund und Boden, es ist wegen der Hühnerhaltung. Müssen wir da wirklich ein Bebauungsplanverfahren anstoßen? Ist das nötig? Vielleicht könnte man an der Stelle mal nochmal innehalten. Man könnte deutlich mehr, also Sie haben mich jetzt gefragt, jetzt muss ich Sie hören, Frau Klein, was ich alles habe. Landdachflächen. Wir sind nach wie vor bei gerade mal gute 2% der Landesdachflächen, die mit PV-Anlagen belegt sind. Und das bei unserer Landesregierung Grün-Schwarz, das darf doch nicht wahr sein. Also bei aller Liebe, das kann es nicht sein. Genauso unsere ganzen Autobahnen, also das sind jetzt Bundesthemen, ich weiß es, aber trotzdem die Autobahnen durch Baden-Württemberg. Wenn Sie nach Bayern rüberfahren, sehen Sie extrem viel PV-Anlagen an Autobahnen. Und bei uns, also ich weiß jetzt nicht so arg viel, also das sind nur so ein paar Highlights, die wir auf der Agenda haben und die wir tatsächlich gebetswillenartig, Volkslein, immer wieder finden. Ja, auch auf Landesebene einiges tun.
Dann hoffen wir, dass bei den Hörerinnen und Hörern vielleicht der ein oder andere dabei ist, der sich jetzt angesprochen fühlt. Schauen wir mal. Wir sind jetzt schon fast so ein bisschen am Ende und wir haben immer am Ende unseres Podcasts die Möglichkeit, dass unsere Gesprächspartner Zahlen, Daten, Fakten nennen, von denen sie sagen, Mensch, das sollte man immer echt wirklich zu diesem Thema gehört haben. Das will ich, dass die Menschen mitnehmen. Und das Zweite, was wir auch mal ein bisschen gerne von unseren Gesprächspartnern wissen wollen, ist, was ist denn eine Lese- oder Hörempfehlung, die Sie noch mitgeben wollen, mit der man sich bei dem Thema noch weiter informieren kann? Oder aber vielleicht auch jenseits des Themas, wenn Sie sagen, da gibt's was, das habe ich im letzten Urlaub, hat mich so begeistert, das möchte ich hier jetzt mal platzieren.
Also zum einen ist es mir ein ganz großes Anliegen, liebe Leute, hört auf, Befindlichkeiten zu haben. Letztendlich ist es egal, wer das Projekt realisiert bei uns, ob das jetzt die Genossenschaft X oder die Genossenschaft Y ist. Wir haben beide den Auftrag, wir haben so furchtbar viel zu tun noch, wenn wir schauen, dass wir bis 45 muss der PV-Ausbau sich verachtfachen, der Windkraftausbau verfünffachen. Und in den Sie kennen diese 2% der Landesfläche für erneuerbare Energien. Das ist heute 2% der Landesfläche, sind 715 Quadratkilometer. Das heißt, es sind 29.100 Fußballplätze. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da muss wirklich jeder die Ärmel hochkrempeln. Da muss jeder schauen, wo kann ich meinen Beitrag leisten? Wer kann mir helfen? Wo ist wer, der hier aktiv werden kann? Also das sind 2, 3 Zahlen, die mir wirklich am Herzen liegen. Wie gesagt, man belächelt immer 2%, aber das ist auch in Ordnung. Das ist jetzt eben nur 2%. Aber 2% bedeutet einfach 29.100 Fußballplätze bei uns in Baden-Württemberg. Und deswegen sollten wir aufhören. Ich erlebe das immer wieder, irgendwelche Animositäten. Und ach nee, jetzt wollt jetzt ihr das machen. Nee, das machen wir doch. Ist egal, glauben Sie es mir. Ist es einfach egal, es muss getan werden. Wir müssen aufstehen, wir müssen uns bewegen, aus der Komfortzone raus, vom Sofa runter, dass wir so geliebt haben in Corona und endlich wieder etwas tun. Zum Thema, was sollte man lesen? Hat jetzt tatsächlich nichts mit unserem Energiethema zu tun oder vielleicht doch ein bisschen. Ich habe im letzten Urlaub das Sinn in der Flussgrenze gelesen. Ein Buch, Sie lächeln, ein Buch, das einfach sensibilisiert für die Natur, für die Landschaft, wie man mit der Natur, mit der Landschaft leben kann. Es ist natürlich eine ganz schöne Geschichte drumherum, gar keine Frage. Aber das war für mich schon auch eine ganz große Aussage in diesem Buch, wie eine junge Frau einfach in ihrer Umgebung mit ihrer Natur lebt, überlebt und gut überlebt. Also die Natur tut ihr so viel Gutes und sie der Natur. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Das würde ich jedem empfehlen zu lesen.
Also da kann ich schon einen Haken machen. In der Tat, das ist auch bei meiner Lektüren in den letzten Jahren wirklich auch ein, kann ich nur bestätigen, wirklich eine sehr faszinierende Beschreibung von Natur und Sozialgegebenheiten. Und das sogar mit ein bisschen Spannung. Also kann man wirklich, kann ich nur unterstützen. Und die Zahl ist natürlich auch imposant. Also ich würde sagen, wir enden wirklich mit zwei nochmal spannenden Empfehlungen und Merkern von Ihrerseits. Und von meinerseits bleibt mir dann nur, mich für das Gespräch zu bedanken. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns austauschen. Wir haben ja viele Gelegenheiten, das fortzusetzen, und ich freue mich schon auf das nächste Mal und hoffe, auch unsere Hörerinnen und Hörer zur nächsten Folge des Podcasts wiederzusehen. Bis dann.
Ja, vielen Dank.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.